Dass ein Minister ärgerlich ist, das kommt schon mal vor. Ob es so ratsam ist, wenn der Verteidigungsminister sauer ist, das wird sich noch rausstellen. Der Haushaltskompromiss der Regierungskoalition ist geschmiedet, aber das Verteidigungsressort kommt dabei schlechter weg, als Boris Pistorius sich das gewünscht hätte. Markus Faber von der FDP ist neuer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und damit Nachfolger von Agnes Strack-Zimmermann. Guten Morgen, Herr Faber.
Guten Morgen, Frau Eder.
Wie schwer fällt es Ihnen als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, diesen Kompromiss jetzt mitzutragen, mit dem der Verteidigungsminister so gar nicht glücklich ist?
Das fällt mir eigentlich überhaupt nicht schwer. Der Verteidigungsetat wächst, das ist ein wichtiges Signal. Und das unterscheidet ihn von fast allen anderen Etats im Bundeshaushalt. Und damit setzt man schon als Bundesregierung die richtigen Prioritäten, schon bevor das Parlament befasst wird.
Sie sagen, der Etat wächst. Boris Pistorius sagt, er braucht eigentlich 5 Milliarden mehr, um die Herausforderungen der Zeitenwende zu meistern. Sie kennen sich beide mit Verteidigung aus. Wieso liegen Sie da so auseinander?
Wir liegen da eigentlich gar nicht so weit auseinander. Herr Pistorius sagt, er braucht mehr, er kriegt mehr und er sagt jetzt, er hätte gern noch mehr. Das ist der Punkt, dass er diesen zweiten Schritt auch jetzt schon macht. Das ist nur legitim, dass man auch vor der Beratung im Bundestag schon mal sagt, dass man gerne noch einen Nachschlag hätte. Aber die Richtung stimmt.
Okay, dann komme ich Ihnen jetzt mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes, André Wüstner. Der sagt, diese knapp 1,3 Milliarden reichen nicht. Die Truppe sei verwundert oder größtenteils schockiert. Da kann man doch als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses nicht sagen, alles ist prima.
Ja, Sie werden auch Vorsitzende vom Sozialverband finden, der sagen, die Ausgaben für Soziales reichen nicht. Das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache. Der Verteidigungshaushalt wächst. Sie haben ja auch gerade die Zahlen in Ihrem Beitrag gehabt. Er muss bis 2028 auf 80 Milliarden wachsen. Das ist, glaube ich, der knifflige Schritt am Ende. Aber auch hier in der mittelfristigen Finanzplanung der Bundesregierung sind auch diese 80 Milliarden hinterlegt. Das heißt, der Entwicklungspfad, den Herr Pistorius hier anstrebt, der ist auch hinterlegt und das ist auch wichtig.
Aber Sie tun es so, als sei Herr Pistorius so ein nerviger Bittsteller. Ich meine, wir befinden uns ja durchaus in sicherheitspolitisch sehr herausfordernden Zeiten. Und Sie sagen, es ist eigentlich wie jemand vom Sozialen, der sagt, er fordert auch mehr. Also das klingt so ein bisschen nach dieser Wunschzettellogik. Wird das dem Ernst der Lage gerecht?
Die Lage ist in der Tat sehr ernst und deswegen muss man im Bundeshaushalt auch Prioritäten setzen. Und diese Prioritäten werden hier deutlich auf Verteidigung gelegt, denn der Verteidigungshaushalt wächst. Das stimmt also soweit. Und dieser Weg muss auch weiter beschritten werden. Die Frage ist dann im Zweifel, in welcher Geschwindigkeit. Aber sehen Sie, der Verteidigungshaushalt wächst eben als, und das unterscheidet ihn von eigentlich jedem anderen Haushalt. Bundeswehr war sehr lange unterpriorisiert. Mhm. Aber es steht jetzt oben auf der Prioritätenliste. Wir bauen vom Investitionsstau bei der Bundeswehr die Hälfte in dieser Legislatur ab. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge.
Sie sind ja jetzt halbwegs neu im Amt. Ist denn Deutschland im Fall eines Angriffs derzeit verteidigungsfähig? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich bin seit 7 Jahren im Verteidigungsausschuss und leite den jetzt neu. Der Zustand der Bundeswehr ist natürlich in Summe nicht gut. Wir hatten, als wir von der Großen Koalition übernommen haben, 300 Milliarden Investitionsstau in die Bundeswehr. Von der werden wir jetzt bis nächstes Jahr 140 Milliarden in etwa abarbeiten, also knapp die Hälfte. Das heißt aber auch eben, dass noch 160 Milliarden übrig sind. Und die Aufgaben der Bundeswehr verändern sich ja auch. Wir wollen eine Brigade in Litauen haben, um unseren Bündnispartner dort zu schützen. Wir sehen, wie der Krieg Putins gegen die Ukraine sich verändert. Hier auch neue Anforderungen wachsen, Stichwort KI, Stichwort Drohne. Es gibt also viel zu tun, aber es wurde eben auch in den letzten Jahren schon viel getan.
Ab 2026 sollen US-Marschflugkörper in Deutschland stationiert werden. Glauben Sie, dass es unter einem möglichen US-Präsidenten Trump dabei bleiben würde?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist die Frage, die auch diesen Herbst, glaube ich, dominieren wird. Sein neu nominierter Vizepräsident sagt ja deutlich, dass er das Engagement in Europa runterschrauben will und dass Europa mehr auf eigenen Beinen stehen muss. Da hat er mit Zweiterem sicherlich auch recht. Da sind sich auch in Deutschland viele einig, dass Europa mehr auf eigenen Beinen stehen muss. Ich hoffe, man kann sich auf alle 31 NATO-Partner verlassen. Aber sicher ist man eben nur, wenn man sich auch selber schützen kann. Und das haben wir in den letzten Jahren schon ein Stück weit vernachlässigt. Klar ist, egal wer die Wahlen gewinnt in den USA, beide Parteien schauen auch mehr Richtung Asien, schauen mehr in Richtung Herausforderungen durch China und sagen, die europäische Wirtschaft hat ein Vielfaches der Größe der russischen. Da muss man mit der Bedrohung durch Putin eigentlich auch ein Stück weit selbst klarkommen.
Sie zweifeln also daran, dass, falls Donald Trump Präsident würde, diese Marschflugkörper in Deutschland stationiert werden.
Das ist ja ein Aspekt. Ich glaube schon, dass diese Marschflugkörper dann in Deutschland stationiert würden. Wir müssen aber eben auch über die nächsten 2, 3 Jahre hinausdenken. Wir müssen darüber nachdenken, wie in 20 oder in 30 Jahren europäische Sicherheit organisiert sein soll. Und müssen dann eben auch sehen, dass die Staaten der Europäischen Union ja am Ende nur gemeinsam auch in einen Konflikt gehen und sich auch gegenseitig schützen und dann zum Beispiel auch Beschaffungsentscheidungen selbstständig fällen. Wir haben solche Mittelstreckenraketen, um die es hier geht, solche Marschflugkörper von dieser Reichweite nicht. Und deswegen müssen andere Staaten das für uns übernehmen, müssen hier die Bedrohung Putins auch abwehren. Da muss man vielleicht doch mal drüber nachdenken, warum haben wir die nicht? Warum beschaffen die Polen jetzt zum Beispiel Marschflugkörper mit größerer Reichweite? Und wir sind noch nicht an diesem Punkt.
Sagt Markus Faber von der FDP, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Vielen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.